Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir sind offiziell angekommen in der Sommerpause und werden dann jetzt mal ein bisschen anfangen, die vergangene Saison aufzuarbeiten. Wir haben ja ungefähr 5 Wochen, 6 Wochen Zeit. Mitte August geht die Saison wieder los. 3 Spieltage der Top 14, bevor dann für die WM in Frankreich unterbrochen wird. Aber ich dachte, bevor wir in den nächsten Wochen ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Ligen eingehen, fangen wir heute mal nochmal ein bisschen ruhiger an und gehe auf meine persönlichen Tops und Flops der vergangenen Saison ein. Ist alles subjektiv natürlich und wir werden da, wie gesagt, in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Ligen eingehen. Wobei wir vielleicht auch nicht auf alle Ligen detailliert eingehen werden. Die zweite und dritte Liga lässt sich vielleicht in einem Podcast zusammenfassen und dann die erste Liga bei den Herren und Damen in einem Podcast. Müsst ihr mir sagen, ob ihr auch Interesse habt an der National 2, dass die ja auch nochmal quasi ein bisschen, dass wir da noch, die nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Das war ja die erste Saison dieses neuen Wettbewerbs. Und vielleicht kann man das schon mal als kleine positive Überraschung vorwegnehmen. Sie hat deutlich besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Das muss man schon klar sagen. Also es ist natürlich schon so, dass wir letztes Jahr im Sommer, als dann ein Team nach dem anderen die Teilnahme an diesem Wettbewerb abgesagt und abgelehnt hat, schon dachten, ja gut, also das wird der Flop, den wir alle erwartet haben. Und es war sicherlich nicht alles perfekt, also die grundlegenden Probleme des Wettbewerbs bleiben natürlich schon bestehen, also dass wir darüber reden, dass wir sagen, wir haben lange Reisezeiten oder längere Reisezeiten, als wir es in kleineren geografischen Pools gehabt hätten. Wir haben einen höheren Wettbewerb, was natürlich gut ist, wenn wir darüber reden, vorbereiten auf höhere Ligen, heißt natürlich aber auch, dass man deutlich mehr Kosten hat, weil man allein schon besseren Kader aufstellen muss, um überhaupt in der Liga konkurrenzfähig zu bleiben. Und ich meine, klar, jetzt kannst du sagen, bei 24 Teams, 2 Aufstiegsplätze, 4 Abstiegsplätze, das ist ein gewisses Ungleichgewicht und das stimmt und das lässt sich aber auch nicht vermeiden. Und was die finanzielle Gesundheit dieses Wettbewerbs angeht, das bleibt abzuwarten. Aber wir haben echt guten Rugby gesehen. Und es war auch einfach schön wieder, ich denke schon, dass es gewissen Traditionsvereinen wie dem FC Usch definitiv einen Schub in die richtige Richtung gegeben hat. Man spürt eine gewisse Aufbruchsstimmung. Und das, was vielleicht vorher so ein bisschen das gefühlte Problem war, zu sagen, okay, also was das Wegfallen der Derbys im Vergleich zur föderalen Struktur, die es vorher gab, mit einem größeren Fokus auf Qualität als auf Regionalität, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Weil auf der einen Seite ist es natürlich definitiv so, dass die Regionalität in Frankreich einen viel höheren Wert hat als sportliche Leistung. Also es ist, ich kann mich erinnern, bei uns in Narbonne damals, war es das Spiel gegen Carcassonne. Ja, klar, nicht das Hauptderby, aber ein Derby gegen einen absoluten Kellerkandidaten, die sie ja damals auch waren 10.000 Leute im Stadion. Ja, es war voll in der zweiten Liga. Gegen Lyon, die ja damals immerhin mit 2 semi-aktuellen Nationalspielern und, naja, globalen Rugby-Stars angetreten sind, zumindest im Fall von Sébastien Chabal, der zu dem Zeitpunkt nicht nur seine Karriere hat ausklingen lassen, sondern auch seine ersten Filmrollen hatte und ja, durchaus ein Star war in Frankreich, ne? Und dann hat er in der zweiten Reihe noch mit ihm Lionel Nallet und einigen anderen größeren Namen. Aber da kommen dann nur 6.000-7.000 Leute. Das ist dann schon ein ziemlicher Unterschied. Und ich sag mal, aktuell profitiert die Liga natürlich davon, dass die meisten Vereine einfach im Süden angesiedelt sind. Also es ist einfach, das ist dann halt einfach der Vorteil, ne? Es ist dann, da hast du dann trotzdem deine Derbys. Das funktioniert noch ganz gut. Das ist ja die Frage, wie sich das entwickelt und das muss man schauen. Ich meine, für Vereine wie Olympique Marquois, also Lille mehr oder weniger, beziehungsweise Villeneuve, so ein Vorort von Nil, die haben natürlich das Riesenproblem, dass ihre längsten oder ihre kürzesten Strecken fast 1000 Kilometer sind. Ne? Es ist natürlich eine ungleiche Verteilung und da muss man gewisse Diskussionen ein bisschen in Kontext setzen, die man vor der Saison hatte, wo es dann darum ging, ja, aber guck mal, der OMR hat nichts damit zu tun, ich möchte es nur mal loswerden, ein Prop namens Danny Drinkbier haben, was, finde ich, der beste Rugby-Name seit Ewigkeiten ist. Vielleicht seit Rodney R.U., das war auch ein fantastischer Name, aber Drinkebier ist vielleicht nochmal eine Stufe drüber. Aber gut, nebensächlich. Das muss man vielleicht ein bisschen in Kontext setzen, was man hieß. Ja, aber guckt euch mal die an, wie viel Geld die ausgeben und das Budget und... Ja, aber man muss es halt irgendwo wirklich in Relation sehen, weil vieles von dem Budget sind einfach Fahrtkosten. Und dann kommt eben der nächste Faktor dazu, dass du den Spielern deutlich mehr Geld bieten musst, dass sie ihr Leben auf den Kopf stellen und nach Lille ziehen, weil es ist schon ein Unterschied, wenn du sagst, okay, zieh mal 1000 Kilometer von zu Hause weg oder 800 Kilometer oder was auch immer, das ist was anderes, als wenn du sagst, okay, du kommst aus einem Großraum Toulouse und du sollst, weiß nicht, nach Auch. Ist, glaube ich, nicht der Fall, weil die meisten Spieler aus Auch tatsächlich aus dem eigenen Nachwuchs kommen, aber ich sag mal, du kommst aus einem Großraum Lyon und sollst nach Vienne oder zum Stade Métropolitain oder so, die ja alle im Großraum sind. Ja, und du sagst, das ist natürlich schon ein Unterschied, die Leute müssen nicht umziehen, die Leute müssen nicht ihr Leben auf den Kopf stellen, die PartnerInnen müssen nicht ihr Leben auf den Kopf stellen, das ist schon ein Riesenunterschied und da muss man dann gewisse Dinge in Kontext setzen und das ist dann natürlich schon so, dass du aktuell noch einfach dieses finanzielle Gleichgewicht, das du in anderen Ligen hast, das hast du in der National 2 einfach noch nicht und das muss ich finden und ich weiß nicht, ob sie das wirklich finden wird. Ich glaube nicht, du wirst immer Vereine haben, die mehr Geld haben als andere. Du wirst immer Vereine haben, gerade in der Liga, die natürlich zu einem Großteil auf Ticketverkäufe angewiesen ist. Ja, klar, Sponsoring und alles drum und dran. Aber da werden Vereine wie Nîmes einfach zwangsläufig langfristig einen Vorteil haben in Relation zu Vereinen wie Bassin d'Arcachon oder Saint-Jean-de-Luz. Das ist halt einfach so, das lässt sich auch nicht wirklich, das ist ein Problem, das sich in der Form nicht wirklich lösen lässt. Meine Nîmes, ja, bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Auf der einen Seite war ja, also muss man wirklich sagen, also es ist eine massive Enttäuschung gewesen, dass sie nicht aufgestiegen sind. Das ist einfach so, sie waren neben dem Cup, so dem CA Périgueux sicherlich die Mitfavoriten auf den Aufstieg. Sie haben auch ihren Pool dominiert und hatten fantastische Zuschauerzahlen von immer mal wieder 6.500, 7.000 Leuten für die vierte Liga. Das ist nicht ohne. Jetzt war es eine massive Enttäuschung, dass sie den Aufstieg nicht geschafft haben, trotz des fantastischen Kaders, den sie hatten. Und weil es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, okay, sie haben die nächste Saison sieht echt gut aus für sie, finanziell, aufmerksamkeitstechnisch, weil, und jetzt muss man wieder Sportarten ein bisschen vermischen, aber für die geografisch sich nicht ganz so gut auskennen, Nîmes und Montpellier gehen mehr oder weniger ineinander über, was natürlich heißt, dass es im Fußball eine ziemlich große Rivalität gibt, natürlich, die Krokodile, wie sie ja genannt werden, weil es vor den Stadttoren von Nîmes eine große Krokodilfarm gibt, waren vor 3 Jahren in der Liga. Ja, da hattest du wieder deine Derbys. Das war klar. Jetzt sind sie in die dritte Liga abgestiegen. Und das heißt, viel Aufmerksamkeit, die vorher im Fußball war, geht wieder zum Rugby geht zurück. Die Aufmerksamkeit teilt sich ein bisschen mehr, wo der Fokus vorher klar war, okay, Olympique Nîmois spielt in der Ligue 2. Das ist das Hauptteam der Stadt. Und der RC Nîmois, der Rugby Club, sind deutlich niedriger, kriegen auch Aufmerksamkeit, aber deutlich weniger. Und das ändert sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen, das nähert sich ein bisschen an. Du sagst, okay, die Frage, wer das Hauptteam ist, ist sicherlich nicht ganz gleich. Aber man muss auch ganz klar sagen, vierte Liga im Rugby ist, wenn du jetzt nur über sportliche Qualität redest, deutlich besser als dritte Liga Fußball. Und auch was Aufmerksamkeit angeht. Über die Probleme der National im Fußball haben wir schon ein paar Mal geredet, aber es ist natürlich schon so, dass du sagst, okay, die Hälfte der Vereine ist bankrott. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, also ob es nur FC Martigues ist oder der FC Versailles, die jetzt alle neue Eigentümer kriegen und neue Leute, die viel Geld reinstecken. Aber ich meine, gerade wenn man sich das so anguckt, FC Versailles ist ja einer der Haupt. Das ist eigentlich ein Verein, der die Probleme der Liga ganz gut zusammenfasst. Es ist eine tote Liga in dem Sinne. Ja, klar, du hast Vereine wie den AS Nancy Lorraine, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob denen die vielleicht sogar in die vierte Liga durchgereicht wurden, aber oder den Red Star FC, die dich persönlich ja doch durchaus sehr mag. Aber du hast da solche Vereine, die durchaus 5, 6, 7.000 Zuschauer ziehen, aber du hast eben Vereine wie den FC Versailles, die 150 Zuschauer ziehen. Du hast einen Verein wie den US Concarneau, die ja tatsächlich Meister geworden sind, was ein Ort mit 2500 Einwohnern ist, die jetzt dann in der Ligue 2 spielen. Wahrscheinlich in Wann. Aber es ist, wenn man es mal vergleicht, was waren die kleinsten Orte im deutschen Fußball? Ich glaube, es war damals Sonnenhof Groß-Asbach in der dritten Liga, die, ich glaube, 9000 Einwohner hatten. Und das Ganze musste nochmal ein Stück runterskalieren. Und da ist Rugby schon deutlich interessanter in den niedrigeren Ligen. Das ist halt, ich bin sicherlich auch nicht objektiv, ne? Also ein Fan vom Roten Stern Paris wird dir sicherlich sagen, ja, nein. Aber bin ich nicht, also ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber Sympathisant, ne? Ist ein cooler Verein. Also das muss man auch sagen. Also von allem anderen mal abgesehen, man kann jetzt natürlich drüber reden, ob es ein politischer Verein ist oder nicht. Der Verein sagt nein, die Fans sagen ja. Aber es ist einfach ein cooler Verein, der sich unglaublich einsetzt in Saint-Ouen, in einer wirtschaftlich schwierigen Region. Aber gut, wir weichen vom Thema ab. Aber es ist ein spannendes Thema. Es ist durchaus ein spannendes Thema, über das es sich auch lohnt zu reden. Aber vielleicht nicht in diesem Podcast. Vielleicht nicht in diesem Podcast. Das alles beiseite. Ja, für Nîmes kann nächste Saison dann schon echt spannend werden. Bin auch mal gespannt. Das Costières, das alte Fußballstadion. Was ich persönlich sagen muss, was ich eigentlich ein sehr cooles Stadion finde. Also jetzt, weil es einfach für französische Verhältnisse ein unglaublich untypisches Stadion ist, mit den beiden überdachten Sitztribünen auf den langen Seiten und hinter den Toren mit den unüberdachten Stehtribünen, was einfach im französischen Fußball unglaublich unüblich ist. Und ich muss ganz offen sagen, ich mag es sehr und das ergibt im französischen Sommer und auch im französischen Winter einfach unglaublich Sinn. Aber das wird ja komplett neu gemacht. Ist dann die Frage, ob man im Kaufmann bleibt oder ob man dann eben auch im Costières immer wieder das ein oder andere Spiel spielen kann. Aber gut, aber im Rugby, um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, oh Gott, das wird ein Ausflug, den ich so nicht eingeplant hatte. Aber gut, weißt du, dafür haben wir Sommerpause, das ist ja das Schöne an der Sache. Im Rugby hat man diese Rivalität nicht, einfach weil Montpellier lange keine Rugby-Stadt war und ich würde ja sagen, immer noch eigentlich nicht ist und Nîmes auch keine Rugby-Stadt ist. Und da konnte sich diese Rivalität nicht aufbauen. In Montpellier war die Rivalität eigentlich lange eher fort von Montpellier gegen Stadt Montpellier. Also da waren dann Vereine wie Palavas und so, die dann eher, oder Jacou oder wie sie alle heißen, die dann eher die Rivalität hatten gegenüber Stadt Montpellier oder Vereine aus dem Stadtzentrum. Das hat sich jetzt so langsam gelegt, wobei Montpellier traditionell eigentlich eine Handballstadt ist. Und in Nîmes war das nie ein Thema, von daher ist es natürlich schon so, dass du sagst, okay, sie profitieren auch davon, dass der MHR keine gute Saison gespielt haben. Aber gut, ein Ausflug, der so nicht eingeplant war. Aber gut, es ist Sommerpause und da nimmt sich ja nicht viel, was die Zeit angeht, oder? Man muss sich die Zeit nehmen. Naja. Hat nicht so gut funktioniert, wie dem auch sei. Überraschung der Saison, die geplanten Überraschungen der Saison, weil fange ich mit den Überraschungen an und mit den Enttäuschungen? Ich will ja eigentlich nicht auf dem Negativen enden, aber ja, fangen wir vielleicht mit den Enttäuschungen an. Da können wir mit was Positivem aufhören, weil ich glaube, es gab eine ganze Sache, was positiv war. Vielleicht fangen wir an mit Pro. Die Section Paloise waren für mich, ich finde es schwierig, weil natürlich muss man auch über die Realitäten der Top 14 reden und sagen, es ist nun mal eine verdammt schwierige Liga und eine harte Liga, aber es ist natürlich schon bitter, dass du sagst, mit dem ganzen Geld, das total da reingesteckt hat über die Jahre, dass der Verein nicht vom Fleck kommt. Man hat jetzt so lange gedacht, okay, irgendwann schafft es dieser Verein in vielleicht nicht in die Top 6 zu kommen, aber allein schon mal in den Champions Cup zu kommen, also Top 8. Und es ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre, aber irgendwo kommt der Verein, seit sie aufgestiegen sind, 2014, 15 sind sie, war ihre Meistersaison in der zweiten Liga und seitdem geht's nicht voran. Und sie haben jetzt für die kommende Saison auch gut rekrutiert, also Joe Simmons, Jack Whitelock, einer von beiden spielt schon da und der Bruder, aktueller All Black oder All Black Legende, kommt noch dazu mit den Vornamen. Das müsst ihr mir verzeihen, der neuseeländische Rugby ist nicht unbedingt mein Schwerpunkt. Das ist nicht unbedingt meine ganz große Stärke. Aber sie kommen nicht vom Fleck. Und es ist ja nicht so, dass sie einen schlechten Kader gehabt hätten. Ich meine, wir haben gesehen mit Antoine Astoy, mit Clovis Lebay, mit wie sie alle heißen. Ne, sie hatten gute Kader, sie hatten gute Trainer. Und dass man wirklich nicht vom Fleck kommt, das finde ich schon enttäuschend. Weil ich hatte schon vor Beginn der Saison gedacht, dass sie deutlich komfortabler den Klassenerhalt schaffen. Und ja, am letzten Spieltag, es war verdammt unwahrscheinlich, dass sie auf den Relegationsplatz rutschen, aber es war möglich. Und allein das ist eine Sache, die ich sage, ich finde es enttäuschend, weil sie nicht mehr an dem Punkt sein sollten. Da diesen Mangel an Fortschritt zu sehen, finde ich enttäuschend. Grenoble aus offensichtlichen Gründen eine Enttäuschung, den Aufstieg in die erste Liga nicht zu schaffen und dann potenziell administrativ in die dritte Liga abzusteigen. Weiß nicht, ob man dafür viel Kontext braucht, um zu erklären, weshalb das eine Enttäuschung ist. Es ist eine Enttäuschung. Ich meine, es ist keine große Überraschung. Sie hatten unter der Saison die finanziellen Probleme. Sie haben den Punktabzug auch wegen der finanziellen Probleme. Sie haben seit Ewigkeiten, gibt es diese Geschichten aus Grenoble und vermutlich war es nur eine Frage der Zeit, bis tatsächlich mal etwas derartiges folgt. Aber es ist natürlich trotzdem eine Enttäuschung und vor allem für die Spieler, für die Mitarbeitenden, für den Trainerstab ist es eine unglaubliche Enttäuschung. Und vor allem jetzt nicht zu wissen, bis 6. Juli, 7. Juli soll die Entscheidung gefallen sein. Bis dahin ist die Saisonvorbereitung auch durch. Ja, da wird es dann für Spieler, sagen wir es mal so, ist dann halt auch für die Spieler, sollte es dann tatsächlich in die dritte Liga runtergehen, haben alle anderen Vereine ihren Kader für die nächste Saison schon fertig. Ja, das heißt, die Spieler, die vorher Zweitliga-Vizemeister sind, haben auch kaum eine Chance, aus der dritten Liga rauszukommen, weil alle anderen Vereine, weil ich sag mal, sie kommen vielleicht noch raus als Joueur supplémentaire oder vielleicht als WM-Joker, aber ansonsten wird es echt schwierig. Und das ist echt bitter. Auch Biarritz, für mich eine der großen Enttäuschungen, wo es nicht sportlich. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie direkt wieder um Wiederaufstieg mitspielen. Ich hatte schon damit gerechnet, dass sie sich schwer tun werden. Aber wo letzte Saison und Anfang dieser Saison wirklich Aufbruchstimmung zu spüren war, hat's die Vereinsführung geschafft, jeglichen Enthusiasmus aus der Stadt rauszusaugen. Und man ist an dem Punkt, wo wirklich alle nur noch angepisst sind von der Situation. Ich entschuldige mich für die Sprache, aber es ist ja wirklich so. Und jetzt ist natürlich fair zu sagen, Marc, ne, Großer, du warst nie ein Fan von Monsieur Aldiger, von Jean-Baptiste. Und das stimmt, ich finde, er ist menschlich eine absolute Katastrophe. Aber wenn sich selbst Kapitän und Trainer hinstellen und sagen, wir fühlen uns von der Vereinsführung verraten und im Stich gelassen und alleingelassen und vor den Bus geworfen, dann ist das kein gutes Zeichen. Und jetzt kann man natürlich sagen, für die Fans ist es super zu sagen, okay, sie kriegen jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach, es ist nicht offiziell, aber ich sag mal 95%, wir reden seit Jahren darüber, seit gefühlten Jahren zumindest, wird die Familie Gave und in Form des Vertreters Jean-Baptiste Aldiger werden wahrscheinlich allesamt nach Agen gehen und dafür wird die Familie de Tré den Verein übernehmen und das ist sicherlich eine positive Sache für die Stadt und den Verein, aber es ist natürlich schon so, wo am Anfang, wo noch 6.000, 7.000 Leute im Stadion waren, wo Aufbruchstimmung zu spüren war, wo Begeisterung zu spüren war, wo Leidenschaft für den Verein zu spüren war, jetzt am Ende 1.500, 2.000, sicherlich auch mit sportlicher Ernüchterung, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das einen Riesenfaktor ausmacht. Dieser Dauerkrieg zwischen Vereinsführung und Stadt, zwischen Vereinsführung und Amateursparte, dieser dauerhafte Kleinkrieg ist so zermürbend. Und da hast du am Ende ja gar keinen Bock mehr, noch irgendwie zu sagen, ja, dann das machen wir. Ja, das machen wir. Finde ich schwierig. Finde ich sehr enttäuschend und ich hoffe, dass es nächste Saison auch wirklich besser wird, weil das Baskenland definitiv genug Rugby-Leidenschaft hat und das haben wir ja nicht nur in San Sebastian Donostia gesehen oder Donostia San Sebastian. Das Baskenland hat genug Leidenschaft für zwei professionelle Vereine auf höchstem Niveau. Man kann darüber streiten, ob sie genug Einwohner dafür haben, zumindest auf französischer Seite oder in Anführungszeichen französischer Seite, wobei die französischen Basken in Iparralde, wie es so schön, wie das französische Baskenland heißt, da nicht ganz so die Unabhängigkeits- oder den Unabhängigkeitswillen haben wie in Higualde, was der spanische Teil ist, wobei das sicherlich auch, hoppala, ich schmeiß meine Sachen um, wobei das sicherlich auch fair ist. Auf französischer Seite wurde kein Genozid versucht. Das ist dann sicherlich auch ein gewisser Unterschied. Bei den Katalanen ist es ja ähnlich, wo auf nordkatalonischer Seite eigentlich nicht der große Wunsch besteht, sich von der französischen Zentralregierung abzuspalten. Man sagt, ja, also wir sind Katalanen, aber wir sind auch Franzosen. Und das hast du ja auf der in Südkatalonien nicht. Aber auch da, wie gesagt, ist sicherlich versuchter Genozid ein großer Faktor. Gut, jetzt kann man natürlich noch Baskenland hinzufügen, wie viele Tausende Basken willkürlich in Haft sitzen. Die Hunderte, die baskische Regierung spricht von 1200 Fällen von oder Vorwürfen von Folter. Verurteilt wurde Spanien wegen oder vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 12 Fällen, dass da gewisse Antipathien da sind. Das ist sicherlich nachvollziehbar. Aber gut, wir werden schon wieder unnötig politisch, wobei die nächste ist es eine Enttäuschung. Ich wollte noch über Bernard Laporte reden, der ja unter anderem Minister unter Sarkozy war. Und auch nach wie vor überzeugter Sarkozyst, wie man so schön sagt. Wobei er sich da vielleicht nicht die besten Elemente abgeguckt hat. So ganz aus dem Politischen kommen wir nicht raus. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, dass unser guter ehemaliger französischer Präsident, was heißt unser, der ehemalige französische Präsident Sarkozy wegen massiver Korruption und Steuerhinterziehung und Hinterziehung von öffentlichen Geldern nicht in Haft, aber zumindest in Hausarrest sitzt. Bernard Laporte saß letztes Jahr, möchte ich sagen, in Untersuchungshaft zusammen mit Moed Altrat, wo es um die Vergabe des Brustsponsorings und anderen Bereichen ging für die französische Nationalmannschaft. Dort habe man sich nicht ganz korrekt verhalten. Auch dort wurde er verurteilt. Es gab die Vorwürfe der Korruption bei der Wahl zum World Rugby Vizepräsidenten, wo er unter anderem, zumindest Berichten zufolge, die Stimmen aus Fiji gekauft hat. Er ist ja dann von seinem Posten enthoben worden. Nicht mal ein Jahr vor der WM. Schon ein unglaublicher Vorgang. Wobei man in Frankreich nicht unüblich die Büros vom Olympiakomitee oder vom Ausrichterkomitee für die Olympischen Spiele wurde ja auch gestürmt. Es hat also eine gewisse Tradition, ich würde auch sagen, hat eine gewisse Tradition im Rugbyverband und in den Olympischen Verbänden. Aber ja, es ist natürlich schon enttäuschend, weil es dieses ganze Hickhack drumherum mit nicht zurücktreten und keine Neuwahlen ausrufen und irgendwie weitermachen, ne? Das ist schon eine herbe Enttäuschung. Das ist nicht das beste Image, das ein Verband von sich geben kann, kurz vor einer Großveranstaltung. Ich habe es bei den Enttäuschungen einsortiert, weil der ganze Vorgang schändlich ist. Aber eigentlich ist es schon eine positive Überraschung, dass Bernard Laporte tatsächlich kein Amt mehr im französischen Rugby innehat. Man muss es auch positiv sehen. Ähnlich zwiegespalten bin ich beim nächsten Punkt, bei die nächste Enttäuschung, was ich persönlich als Enttäuschung sehe. Generell die Spielverlegungen, die es dieses Jahr gab, hauptsächlich die von Racine, aber auch von Toulon, das hat nur so mittelgut funktioniert. Gut funktioniert hat es in Bayonne und Toulouse. Naja, mittelgut im Fall von Bayonne. Wirtschaftlich ein Erfolg. Sportlich schwierig. Toulouse hat beides gut funktioniert, das muss man sagen. Die Spiele im Stadium, die waren ganz gut. Weil ich die Frage schon mal gekriegt habe, warum denn das Stadium in Toulouse einen englischen Namen trägt. Es ist ganz einfach, weil der Verein schon einen französischen Namen trägt. Also ist natürlich das Stade Toulousain, ist ja auf Deutsch übersetzt das Stadion von Toulouse. Und wenn du jetzt das Stadion genauso nennen würdest, das wäre ja verwirrend, deswegen haben sie es Stadium genannt. Ist tatsächlich der ganze Grund. Ich hoffe, die Frage ist damit auch nochmal für alle anderen, die sich das gefragt haben, beantwortet. Hat tatsächlich nur diesen einen einzigen Grund. Ansonsten hätte es auch einen französischen Namen. Man könnte sich natürlich fragen, weshalb sie dem Stadion keinen spannenderen Namen gegeben haben, ist es auf einer Insel, man hätte es Inselstadion nennen können oder nach irgendeinem großen Spieler benennen können, aber gut, das war nicht gewollt. Weiß nicht, ob sie auf Namensrechte gepocht haben, aber gut. Ansonsten sportlich und wirtschaftlich, wirtschaftlich ist natürlich, lässt sich debattieren, ob es für Racing eine Katastrophe war, weil die Zuschauerzahlen in den Stadien selbst während der Delokalisation nach Le Havre und nach Lens sicherlich nur mittelgut waren, kann man so formulieren. Ich meine, in Le Havre waren nur 5.000, 6.000 Leute, es war schon mau. Gut, zeitgleich war Eurovision Song Contest, meine Teilen, aber ja, war schon mau. Und in Lens, oder es war jetzt das zweite Mal das Spiel gegen Bordeaux vielleicht? Nee, gegen Bordeaux war in Lens. Weiß gar nicht, gegen wen sie in Le Havre gespielt haben. Das erste Spiel in Le Havre gegen Lens, da war noch ein bisschen besser besucht, aber es lag sicherlich auch daran, dass viele Iren mitgekommen sind. Aber es ist wirtschaftlich, ich meine, es wird sich ja trotzdem gelohnt haben, wenn du zeitgleich die Arena vermietest für Konzerte. Aber es ist natürlich schon schwierig. Und dann würde ich mir fast wünschen, dass die Liga sagt, okay, dann verlegen wir die Spiele in irgendwo anders hin. Jetzt kannst du natürlich über Wettbewerbsverzerrung reden, weil dann würden wir über Kompensation und alles andere reden. Aber es wäre natürlich schon sinnvoll zu sagen, okay, dann, wenn wir das sowieso machen müssen, dann lass uns doch woanders spielen, wo es ein bisschen, wo die Liga ein bisschen mehr davon hat. Brüssel, Berlin, fällt keine andere Stadt mit B ein. Bilbao, eine Stadt mit B, anstatt von Le Havre oder Lens. Aber gut, Marseille, muss man auch sagen, hat für Toulon nicht so gut funktioniert wie in vergangenen Jahren. Zum einen natürlich aufgrund der sportlichen Leistung von Toulon, die natürlich auch immer noch nur so mittelmäßig sind. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es sind einfach mittlerweile, Marseille hat viel Rugby gesehen. Sie hatten Länderspiele gegen Südafrika unter anderem. Sie hatten Champions Cup Finale. Zwei Spiele vom RC Toulon im Jahr. Sie haben nächstes Jahr haben sie das Top 14 Finale. Es wird einfach auch so ein bisschen, die Sättigung ist halt auch so ein bisschen da, ne? Und gerade in einer Stadt wie Marseille, wo die finanziellen Verhältnisse ja dann doch sehr schwierig verteilt sind, ist dann vielleicht auch nicht immer das Geld da, dann eben noch diese eine Veranstaltung mehr mitzunehmen. Das kann man ja OM zumindest positiv ankreiden, dass die Ticketpreise recht human sind, zumindest was Dauerkarten angeht. Naja, wie dem auch sei. Das hat nicht so gut funktioniert. Bin gespannt, wie es nächste Saison wird. Weil zumindest vor der WM gibt es mindestens eine. La Rochelle renoviert ja die Haupttribüne, die präsidentielle Tribüne. Entsprechend wird man in Angers spielen. Ausbildungsverein der Boulian-Brüder. Die haben ja mit dem Raymond Coppard eigentlich ein ziemlich schönes Stadion. Bin gespannt, wie es da funktioniert. Und ich bin gespannt, wir haben ja drüber geredet, Lille wird wahrscheinlich nicht die Halbfinalspiele der Liga ausrichten. Bin gespannt, aktuell ist die Rede von Bordeaux mal wieder. Ich fände es sehr schön, wenn man da spontan vielleicht noch irgendwas Spannenderes fände. Aber gut. Das bleibt abzuwarten. Dann sehen müssen, wie das nächste Saison funktioniert. Kann man durchaus vorstellen, dass es in nächste Saison Halbfinalspiele in einem nicht traditionellen Rugby-Ort deutlich, deutlich besser funktionieren. Vielleicht auch im Norden. Nach der WM, vor allem wenn Frankreich erfolgreich ist, und mit erfolgreich meine ich mindestens Halbfinale, dann wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit durchaus da sein und das wird dann schon spannend. Aber gut, das muss man natürlich schauen. Ich meine, nach der WM hat Racing ja den Vorteil, und das ist ja durchaus der Plan, dass man dann wieder mehr Spiele im ehemaligen Olympiastadion spielt, also im alten Stadion Yves de Manoir. In Colombes, wo sie ja vor dem Bau der Arena in der Défense gespielt haben. Das wird ja für die Hockeywettbewerbe komplett neu gemacht. Und da ist dann natürlich schon der Plan wieder, wenn man diese Doppelung hat mit Konzerten in der Arena, dass man eher wieder dorthin geht. Und das kann ich mir dann schon wieder gut vorstellen. Und ich muss sagen, da ist dann auch für mich wieder, wo ich sage, das packt mich dann auch wieder, wo ich sage, dass dann eine Romantik da, die
die mich durchaus kriegt. Ich bin da ja, ich mag ja den Pathos.
Das kriegt mich ja dann schon irgendwo.
Das packt mich ja dann schon. Sehr spannend.
Eine Sache, um die wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, ist die Frage von Spielern mit sehr, sehr problematischem Verhalten. Wir haben ja jetzt die Nachrichten gesehen, Michael Ruru, der ja von Aix-en-Provence entlassen wurde unter der Saison, weil er auf der Weihnachtsfeier die Frauen des Mitspielers geschlagen hat, hat einen neuen Vertrag gekriegt in Oyonnax. Man denkt, ja, sympathisch. Da freut man sich doch direkt, diesen Verein als Aufsteiger zu unterstützen. Paddy Jackson hat in Lyon unterschrieben. Ein Mann, der aller Wahrscheinlichkeit nach ein Vergewaltiger ist. Und ich meine, er wurde ja nicht freigesprochen, er wurde nur nicht schuldig gesprochen, aufgrund an, weil es nicht hundertprozentig bewiesen werden konnte, aber auch das Gericht meinte, ja, wir sind eigentlich schon überzeugt davon, dass die Personen schuldig sind, aber wir können es nicht beweisen, von daher, voilà. Aber allein die WhatsApp-Nachrichten aus den Chatgruppen, die öffentlich geworden sind, sollten ihn schon disqualifizieren von davon, jemals wieder einen Vertrag im professionellen Rugby zu kriegen. Das ist, naja, ich meine, es war ja damals schon schwierig, dass er mit dem Vertrag, für den er dann in Perpignan gekriegt hat, das war seine erste Station, wo man ja sagen muss, dass Perpignan durchaus eine gewisse Tradition hat, was sowas angeht. Nicht unbedingt in Rugby Union, aber in Rugby League ist das durchaus, hat das eine gewisse Tradition. Für die, die es nicht wissen, das ist ja der zweite große Verein der Stadt, die Catalan Dragons, die in der englischen Super League spielen, ja, finanziell auch in einer schwierigen Situation sind, weil der englische Ligaverband sagt, ja, ihr dürft nur mitspielen, wenn ihr die Reisekosten für alle Vereine übernehmt, die zu euch kommen, und die Hotelkosten natürlich auch. Das gleiche Problem hatte Toulouse auch, die ja letzte Saison in der ersten Liga gespielt haben. War dann finanziell doch schon sehr schwierig. Die Lösung, die Catalan Dragons gefunden haben, war zu sagen, oh, es gibt Spieler, die in der NRL nicht mehr erwünscht sind, wegen massiven Drogenkonsums oder weil sie sich auf Partys an Hunden vergangen haben oder gefilmt wurden, wie sie sich auf der Toilette in den eigenen Mund pinkeln. Das wurde gesagt, ja, die holen wir uns dann. Die spielen dann bei den Catalan Dragons und das sind ja trotzdem gute Spieler und es hat eine gewisse Tradition in Katalonien, Nordkatalonien. Schwierig und hab's ihnen damals schon sehr übel genommen. Und aber es wurde zumindest thematisiert und es ist eine Sache, wo du sagst, jetzt in Frankreich ist es. Es war keine Meldung wert, dass er Lyon unterschrieben hat. Es war nicht mal wirklich eine Meldung wert. Ersetzt er ja Lima Sabuanga. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Der große Fall natürlich diese Saison, über den wahrscheinlich noch eine ganze Menge geschrieben werden wird, ist Mohamed Hawass. Was ja eine Sache ist oder ein Fall ist, der Wendung genommen hat. Am Anfang hieß es ja, ach nein, das ist eine Gerichtsverhandlung, weil er ja vor 10 Jahren mal einen Tabakladen überfallen hat. Und dann, ach nee, häusliche Gewalt. Und dann kamen die Videos, auf denen, das waren ja Videos von öffentlichen Überwachungskameras, die gezeigt haben, wie er seine Freundin an den Haaren die Treppen hochgezogen hat. War schon harter Tobak, muss man sagen. Das ist ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Also, wenn es das ist, was in der Öffentlichkeit macht, möchte ich nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Ich schätze, wir wissen es, er wurde ja verurteilt, aber es hat ihn zumindest seinen Platz in der Nationalmannschaft gekostet, was absolut richtig ist. Die Formulierung darum finde ich unglaublich schwierig, weil es ja hieß, ja, leider können wir ihn nicht mehr für die Nationalmannschaft nominieren. Was heißt hier leider? Wo ist das schade? Wo du sagst, Montpellier, die gesagt haben, ja, also, hat er ja zu dem Zeitpunkt schon in Clermont unterschrieben. Ja, das ist ja die Sache. Er hat ja schon beim ASM unterschrieben. Und die haben daraufhin natürlich gesagt, ja, nein, danke, aber nein, danke. Geh mit Gott, aber geh. Schwierige Formulierung. Aber gut, das ist ein Sprichwort. Nicht bei uns. Ne? Und Montpellier, die haben gesagt, ja, also wir würden ihm schon eine zweite Chance geben. Also jeder Mensch verdient ja eine zweite Chance. Er ist dann ja tatsächlich vor die Prud'homme gezogen, das Arbeitsgericht in Frankreich, wo, darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet, eine sehr arbeitnehmerfreundliche Rechtsprechung, was ich ja prinzipiell gut finde. Für Clermont heißt es jetzt natürlich, dass sie ihn doch nehmen müssen. Die Prud'homme haben für ihn entschieden und sagt, ja, der Vertrag mit Clermont ist gültig und das ist erstmal so in der Form kein rechtlicher Kündigungsgrund oder kein Grund für eine Sonderkündigung oder kein Sonderkündigungsrecht. Ja, es wird teuer, ihn aus dem Vertrag rauszukaufen. Ich frage, ob das passiert. Bis jetzt ist da nichts offiziell. Oder ob der ASM sagt, naja, dann machen wir es halt. Na, ich hoffe ja nicht. Es war aber moralisch nicht unbedingt die beste Saison für Frankreich und im französischen Rugby. In Teilen. In Teilen war es nicht unbedingt die beste Saison. Aber deswegen habe ich es ja in der Reihenfolge gemacht, weil das wäre jetzt schon ein ziemlicher Downer, hier die Folge zu beenden. Das muss ja vielleicht nicht sein. Reden wir lieber über positive Dinge. Bayonne. Statt von Schinken und Schokolade. Ich mag Bayonne. Ja, sie haben eine sehr catchige Hymne, natürlich griechischer Wein. Aber es ist eine wunderschöne Stadt. Das muss man in Fairness sagen. Schokoladenstadt tatsächlich. Das steht auch auf dem Stadtschild. Es ist eine Schokoladenstadt. Und der Schinken aus Bayonne ist, glaube ich, der beste Schinken, den ich in meinem Leben gegessen habe. Hab mir das letzte Mal, als ich da war, für 25 Euro zwei Scheiben Schinken gegönnt. Und ich muss ganz offen sagen, das war, glaube ich, der beste Schinken, den ich in meinem Leben gegessen habe. Ich habe tagelang und nächtelang von diesem Schinken geträumt. Der war gut. Ich mag Bayonne. Ich mag Bayonne wirklich. Und es hat mich sehr gefreut, dass sie diese fantastische Saison gespielt haben. Ich war skeptisch, was die Achse Camille Lopez Maxima Schnoo anging. Und wir haben natürlich vor der Saison darüber geredet, dass es riskant ist, seine Saison auf zwei Leute festzunageln, die Mitte 30 sind und eine lange Verletzungshistorie haben. Und zumindest bei Maxime Marchand habe ich ja doch leider recht behalten, der ein Spieler, der selten fit war und wenn er fit war, meistens von der Bank kam. Camille Lopez auf der anderen Seite war einer der besten Spieler der Saison. Nicht nur was Bayonne angeht, sondern was die Liga angeht. Eine fantastische Saison, die er gespielt hat. Deutlich besser als seine letzten Jahre in Clermont. Eine wirklich, wirklich fantastische Saison. Und das ist für mich die größte Überraschung, weil ich hatte nicht damit gerechnet und B, ich habe es ihm wirklich, wirklich gegönnt und ich habe es Bayonne wirklich, wirklich gegönnt. Und was die kommende Saison angeht, schon ein fantastischer Kader, den sie zusammengestellt haben. Ich glaube nicht, dass sie die Saison nochmal toppen können. Es wird schwierig, allein schon, wenn wir sehen, wie Pro seit auf der Stelle tritt und wie Perpignan auf der Stelle tritt. Aber ich würde sie natürlich schon gönnen. Und ich bin sehr positiv überrascht. Also es war auch schon lange her, dass wir gesehen haben, dass ein Aufsteiger die Klasse hält und dann auch noch auf diese Art und Weise. Finde ich klasse. Eine sehr, sehr positive Überraschung. Auch positiv überraschend, dass wir tatsächlich einen spannenden und umfassenden Abstiegskampf in der Pro D2 hatten. Hatten wir auch schon in der Form lange nicht mehr. Ja klar, zwei, drei Teams waren immer involviert, aber hier waren ja bis kurz vor Ende noch fünf, sechs Teams involviert. Und wir hatten am vorletzten Spieltag ein wirklich spannendes Finale zwischen Montauban und Carcassonne. Wir hatten am letzten Spieltag das Fernduell zwischen Carcassonne und Soyons-Angoulême, das von Michel Himmers Team Soyons-Angoulême gewonnen wurde. Die in Oyonnax nochmal an diesen Defensivbonus rangekämpft haben. Wir erinnern uns das Jahr davor, wo es dieses Fernduell gab zwischen Rouen und Bourg-en-Bresse, die ihre Saison beide aufgegeben haben und beide haushoch verloren haben. Bourg-en-Bresse in Grenoble, möchte ich sagen, und Rouen in Bayonne, wenn ich mich nicht irre. Es war ja schon, wo ich sage, okay, also es hat jetzt mit Abstiegskampf wenig zu tun. Nein, das war sehr positiv. Und ich bin mal gespannt, wie es diese Saison weitergeht. Mit Valence kommt zumindest ein Team hoch, wo ich sage, die haben realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Dax traue ich es eigentlich nicht zu, wenn ich ehrlich bin. Aber darüber reden wir sicherlich nochmal gegen Ende der Sommerpause. Aber ja, super positiv. Finde ich super schön. Auch sehr positiv überrascht, dass wieder die nächste große junge Generation durchgekommen ist. Die beiden Topscorer der Liga waren Emilien Gailleton und Etan Dumortier. Etan Dumortier mit 10 Versuchen auf Platz 2, Gailleton mit 14 Versuchen auf Rang 1. Beide Spieler, die gerade erst 20 sind, ihre erste Erstligasaison spielen. Dumortier kam aus der Nachwuchsabteilung von Lyon, während Emilien Gailleton von Agen kam. Und vor allem muss man auch sagen, für einen Verein wie Pau, die ja die ganze Saison über ihre Probleme hatten, nochmal so aufzudrehen, schon mal doppelt starke Leistung. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, was den Nachwuchs angeht. Ich bin da wirklich gespannt, was die nächsten Jahre dann noch danach kommt. Die Ausbildung in Frankreich funktioniert, die Durchlässigkeit funktioniert, es ist fantastisch.
Das ist eine sehr positive Überraschung. Vor allem, ja, man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass man sagt, ein Verein wie Toulouse oder Clermont, die haben ihren Nachwuchs und das funktioniert. Aber ansonsten war es ja immer lange Zeit ein bisschen mau. Und ich bin sehr positiv überrascht, dass das jetzt mit, dass die goldene Generation, die wir jetzt auf Basis von Auchan Massy haben, mit Dupont, mit Antamak, mit Aldrit und Co., dass das keine Ausnahmegeneration ist, sondern vielleicht sogar die Norm wird. Und das wäre sehr positiv, das wäre sehr, sehr wünschenswert. Auch sehr wünschenswert die sehr für mich überraschende Saison von Oskar Rixen in der Top 14. Es freut mich natürlich doppelt, dass wir hier einen erfolgreichen Berliner haben. Aber ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass er in dieser Saison schon Spielzeit kriegt. Gut, jetzt hatten sie diese Verletzungsprobleme, aber dass er die Chance so nutzt, war schon krass. War beeindruckend. Es waren ja wirklich fantastische Leistungen, die er da geboten hat. Ich gehe dann schon davon aus, dass wenn er fit ist in der Saison, der Pro D2 durchaus eine tragende Rolle spielen kann. Generell muss man sagen, haben die deutschen Nationalspieler in Frankreich wirklich überzeugt. Gut, es war Oskar Rix der Einzige in der Top 14. Aber in der Pro D2 war Eric Marx Stammspieler in Vannes. Jos Nostad war Stammspieler in Aix-en-Provence, wenn er fit war. Hat er dann doch immer das ein oder andere Verletzungsproblem. Hilsenbeck, gut, jetzt die Frage, ob man ihn dann noch als deutschen Nationalspieler listet. Der wird ja wahrscheinlich dann für die USA auflaufen. Aber hat durchaus solide Leistungen abgeliefert, auch wenn er vielleicht, wo ich sagen würde, er ist der eine, wo ich sage, er hat ein bisschen enttäuscht. Weil er ja schon so ein bisschen als Rekrufar, als der Königstransfer gehandelt wurde und dann eigentlich nur zweite Wahl war, muss man auch ehrlich sagen. Vielleicht so der eine, wo ich sage, das war schwierig. Und dann guckst du in die National und sagst, Tim Menzel war einer der besten Spieler bei Valence-Romand, hat fast jedes Spiel gestartet und war einer der Schlüsselspieler dieser Aufstiegssaison. Maxime Oldmann war ein Schlüsselspieler für Tarbe und hat sich jetzt auch einen Zweitliga-Vertrag bei DAX verdient. Mika Tjumenev war kein unangefochtener Stammspieler, oder war Stammspieler. Er hat nicht jedes Spiel gestartet, aber hat fast jedes Spiel gespielt. Kurt Haupt, gut, in seiner letzten Saison als Profi nur noch unregelmäßig gespielt, aber das ist vielleicht in seinem Alter auch keine Schande mehr. Generell eine unglaublich positive Saison für die deutschen Nationalspieler in Frankreich. Meine nächste Saison wird bestimmt noch besser. Na, meine nächste Saison haben wir 4 Spieler in der Pro D2. Ein mehr tatsächlich als diese Saison. Ich bin mir sicher, dass wir da einige sehr, sehr gute Leistungen sehen werden. Nur kurz der Vollständigkeit halber natürlich Eric Marx in Vannes, Jos Nostad in Aix-en-Provence und dann natürlich Tim Menzel bei Valence-Romand und Maxime Oldmann daneben in DAX, wo er dann eben auch in der zweiten Liga spielen wird. Auch ein Niveau, das er durchaus kennt, hat ja lange in Carcassonne gespielt. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Fünf. Oskar Rixen hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen, der ja dann auch mit 5, Jos Nostad, Tim Menzel, Maxime Oldmann, Marx, Oskar Rixen. Ich komme auf 5. Er ist nicht besonders gute Mathe, aber ich hoffe, das stimmt halbwegs. Gott, naja. Wird eine geschäftige Saison für die Adlerwatch hier in diesem Podcast. Und vielleicht nochmal auf einer positiven Note, und wir haben mit der National Duel angefangen, vielleicht hören wir damit auch auf. Das Halbfinalduell zwischen dem CS Vienne und Saint-Jean-de-Luz war herrlich erfrischend. Zwei absolute Außenseitervereine, die überraschend sich ins Halbfinale vorgekämpft haben. CS Vienne, die sogar aufgestiegen sind, ein Verein, von dem man am Anfang der Saison dachte und sie selbst auch dachten, es wird wahrscheinlich ein Abstieg. Und jetzt ist ein Aufstieg geworden und es ist ein kleiner Hauch Rugby-Romantik. Ich glaube nicht, dass sie allzu viele Chancen haben nächste Saison, aber ich bin auch Pessimist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin in jedem Fall sehr gespannt. In den nächsten Wochen reden wir ein bisschen ausführlicher über die einzelnen Vereine, über die Ligen, wie es da so lief. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Ich würde mich in jedem Fall sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, euch hat die etwas improvisierte Folge trotz allem gefallen, trotz etwas größerer Ausflüge, trotz mal wieder kleinen politischen Unterbrechungen. aber gut, Sport und Politik kann man ja dann doch leider nicht mal ganz so trennen, wie man es gerne hätte. Ich meine, allein beim Baskenland, beim Thema Athletic Bilbao ist es ja dann doch immer auch ein riesiges Thema. Aber gut, wir fangen nicht schon wieder damit an. Ich hoffe, ihr genießt eure Woche. Wir hören uns dann hoffentlich auch nächste Woche wieder. Und bis dahin, tschüss.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.